Stellt euch bitte mal eine beliebig große Menge von Menschen vor. Alle Marlower, alle Berliner, alle Brandenburger, alle Deutschen. Und wenn ihr euch dann diese Menschenmenge vorstellt, dann werdet ihr feststellen, davon sind einige männlich, einige weiblich, einige ab 01.01.2019 divers, das neue Geschlecht, das wir laut Personenstandsgesetz haben. Aber wenn man nochmal genauer hinguckt, dann merkt man, dass da auch Leute sind, die klar ein Glaubensbekenntnis ablegen, also bekennende Gläubige sind. Dann werden wir in dieser Menge etliche finden, die klar Atheisten sind. Atheismus ist das deutsche Wort für ein griechisches Wort, Atheos, ohne Gott. Also Leute, die sagen, ich glaube, dass das Leben ohne Gott existiert, funktioniert. Wir haben also bekennende Gläubige, wir haben bekennende Ungläubige und dann haben wir eine wabbelige Masse, die sich irgendwo dazwischen befindet. Wer glaubt ihr von diesen Personen ist am meisten gefährdet, am Frieden mit Gott vorbeizugehen und in der Hölle zu landen? Wer von diesen Personen ist am meisten, am ehesten gefährdet, am Frieden mit Gott vorbeizugehen und damit in die Hölle zu gehen? Das war eine rhetorische Frage. Danke, dass ihr mitgespielt habt. Normalerweise sage ich, es ist eine rhetorische Frage und dann wird trotzdem geantwortet. Auf den ersten Blick könnte man ja nein, wenn ich da die Gläubigen und die Ungläubigen habe, sind die Ungläubigen natürlich am ehesten gefährdet, am Frieden mit Gott vorbeizugehen und in der Hölle zu landen. Und es stimmt. Derjenige, der die frohe Botschaft, dass meine Schuld bezahlt wurde und dass ich, egal was ich in meinem Leben so angestellt habe, trotzdem gerecht gemacht werden kann, wer diese Botschaft ablehnt, ja, der zieht auch die Konsequenz aus seiner Ablehnung und der wird auf ewig nicht froh werden. Aber die Frage, die ich gestellt hatte, war nicht, wer kommt in den Himmel und wer kommt in die Hölle. Die Frage war, wer ist am meisten gefährdet oder steht am meisten in der Gefahr, keinen Frieden mit Gott zu bekommen und nach seinem Tod in die Hölle zu kommen. Und meiner Meinung nach, und ich werde mir jetzt Mühe geben, es euch ein bisschen aus der Schrift heraus auch zu zeigen, meiner Meinung nach sind es nicht die Ungläubigen, sondern diejenigen, die denken, dass sie gläubig sind, es aber nicht wirklich sind. Das ist das, was ich ungläubige Gläubige nennen würde. Leute, die denken, dass sie gläubig sind, es aber nicht wirklich sind, stehen am meisten in der Gefahr, am Frieden mit Gott vorbeizugehen und damit auch nicht in den Himmel zu kommen. Und wir haben vor ein paar Wochen darüber gesprochen, wie die Alternative zum Himmel aussieht. Wenn ihr wollt, schlagt ihr mit mir Markus 2 auf. Markus Evangelium, Kapitel 2. Und dort lese ich gleich ab Vers 13. Markus Evangelium, Kapitel 2, ab Vers 13. Und während ihr blättert, könnt ihr euch mal an euren letzten Arztbesuch erinnern. Bei eurem Zahnarzt, bei eurem Hausarzt, was auch immer. Wenn ihr so die Leute, die in diesem Raum saßen, so versucht zu analysieren, wer saß da? Gesunde oder Kranke? Und als jemand, der jetzt dieses Jahr 50 wird, und seit etlichen Jahren sich natürlich an den Vorsorgemaßnahmen für ältere Herren beteiligen darf. Ich bin oft in einem Arztzimmer, obwohl ich gar nicht krank bin. Aber das klammern wir jetzt mal um der Rhetorik willen aus. In der Regel sitzen beim Arzt kranke Leute, oder? Oder die Hypochonder, die eingebildeten Kranken, genau. Das bringt jetzt aber meinen Faden durcheinander, das vergessen wir mal. Zumindest wusste Jesus in dem Fall nichts von Hypochondern. Lesen wir Markus 2, Verse 13 bis 17. Ich lese nach der neuen Bibel heute, ihr lest nach eurer Übersetzung. Wer keine Bibel dabei hat, hört mir zu. Danach ging Jesus wieder einmal an den See hinaus. Die ganze Menschenmenge kam zu ihm und er belehrte sie. Und als er weiterging und an der Zollstelle vorbeikam, sah er Levi, den Sohn von Alphaeus, dort sitzen und sagte zu ihm, komm, folge mir. Der stand auf und folgte ihm. Später war Jesus in seinem Haus zu Gast. Mit ihm und seinen Jüngern waren auch viele Zolleinnehmer eingeladen und andere, die einen ebenso schlechten Ruf hatten. Die, die eine Elberfelder Bibel vor sich haben, haben vermutlich das Wort Sünder eben gelesen. Ich habe mich zuerst geärgert. Karl-Heinz, warum schreibst du da nicht Sünder? Das Wort kennst du doch, steht doch ein paar Verse unten. Aber ich glaube, dass Karl-Heinz in seiner Übertragung hier wirklich die Sache auf den Punkt gebracht hat. Von daher lese ich jetzt auch erst die Übersetzung. Also, da sitzen andere Zolleinnehmer und Leute, die einen schlechten Ruf haben. Ich lese weiter. Viele von ihnen gehörten schon zu denen, die ihm nachfolgten. Als die Gesetzeslehrer von der Partei der Pharisäer sahen, dass Jesus mit solchen Leuten aß, sagten sie, wie kann er sich nur mit Zöllnern und Sündern an einen Tisch setzen? Jesus hörte das und entgegnete, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Ich glaube, große Kinderstunde, der Text ist nicht schwer. Man liest ihn und man meint sofort zu verstehen, was da steht. Und ich glaube, dass das, was man versteht, auch richtig ist. Jesus ist gekommen, um Menschen, die krank sind, die an der tiefen menschlichen Krankheit Sünde leiden, gesund zu machen, sprich zu retten. Das ist ein Bild, ein Vergleich. Er will sie heilen. Ich möchte aber davor warnen, aus solchen Texten auch Umkehrschlüsse zu ziehen. Das machen manche Christen gerne. Die sehen etwas und die offensichtliche Botschaft, gerade bei einem Bild, bei einem Gleichnis, haben wir verstanden. Und dann fangen sie an, aus allen möglichen Dingen noch Sachen abzuleiten. Ein lächerliches Beispiel, um zu erklären, dass das nicht gut ist. Jesus vergleicht uns oft mit den, als Schafe, dass wir Schafe sind und er ist der gute Hirte. Hat man schon mal gehört, oder? Aus diesem Bild aber abzuleiten, dass wir alle Vegetarier sein müssten, weil Schafe ja bekanntlich Gras fressen, das gibt das Bild einfach nicht her. Und da kannst du noch so sehr betonen, dass im Griechischen ein Wort steht, das Schaf meint und dass das Wort an einer anderen Bibelstelle vorkommt und definitiv dieses grasfressende vierbeinige Etwas bezeichnet. Am Ende bist du voll an der Botschaft vorbeigegangen, die da steht. Dieses Beispiel ist lächerlich. Achtung, wir machen das relativ häufig. Dass wir Bibeltexte in Anführungsstrichen zu tief auslegen, ohne eine Rechtfertigung in der Schrift dafür zu haben. Das ist nicht ganz einfach, das Thema. Das kann ich jetzt mal so schnell ironisch vom Tisch wischen, muss es nachher irgendwann mal wieder aufheben, weil es hermeneutisch tatsächlich eine Herausforderung ist. Hermeneutik ist die Lehre, wie die Schrift verstanden werden will und ausgelegt werden will. Aber ich hoffe, es ist euch zumindest durch das Bild klar geworden, man darf nicht jeden Punkt betonen. Sondern man muss rausfinden, was ist die Botschaft, die der damalige Botschaftgeber den damaligen Botschaftempfängern geben wollte. Und das ist aus dem Zusammenhang her ganz klar ersichtlich. Es gibt nämlich Leute, die sagen, aha, Jesus ist nur für die Kranken gekommen. Also für die Zolleinnehmer und die, die einen schlechten Ruf haben. Für die anderen ist er nicht gekommen. Wer sind denn die anderen in dem Geschehen? Die Pharisäer. Die Pharisäer sind in dem Gleichnis die Gesunden, die Gerechten. Ist Jesus für die nicht gestorben? Liebe Leute, der Text sagt dazu nichts, weil die Richtung eigentlich eine ganz andere ist. Lasst uns bitte der Bibel keine Gewalt antun. Auch Pharisäer können Frieden mit Gott bekommen. Worauf ich aber hinaus möchte, ist das Setting hier, dieses Ereignis, was da stattfindet, ist, da sind Pharisäer, und ich erkläre gleich, was ein Pharisäer ist, die denken, dass sie gerecht sind und deswegen an dem vor ihnen sitzenden Evangelium, an der frohen Botschaft, an dem Retter ihrer Seele, aber sowas von vorbeimarschieren. Deswegen glaube ich, dass die Leute, die sich für gläubig halten, aber es nicht wirklich sind, am größten in der Gefahr stehen, am Heil vorbeizugehen. Ein Mann hat mir einmal gesagt, ironischerweise stehen große Sünder auf gewisse Weise Gott näher, als diejenigen, die sich selbst für gerecht halten. Denn Sünder sind sich bewusster, dass sie die verändernde Gnade Gottes brauchen. Ich wiederhole nochmal, ironischerweise stehen große Sünder auf gewisse Weise Gott näher als diejenigen, die sich selbst für gerecht halten. Denn Sünder sind sich bewusster, dass sie die verändernde Gnade Gottes benötigen. Ich möchte einen zweiten Text mit euch lesen und vielleicht stimmt ihr mir zu, dass dieser Text eigentlich genau das Gleiche ausdrückt. Wer will, schlägt mit mir Lukas 18 auf. Lukas Evangelium Kapitel 18 ab Vers 9. Ich werde aus der neuen Genfer Übersetzung verlesen. Lukas 18. Vers 9. Jesus wandte sich nun an einige, die in falschem Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen gerecht zu sein. Und die deshalb für die anderen nur Verachtung übrig hatten. Er erzählte ihnen folgendes Beispiel. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Warum müssen sie hinaufgehen, um zu beten? Kurze Frage hier mal in die große Kinderstunde, damit ihr was zu tun habt. Warum sagt Jesus, sie gingen hinauf, um zu beten?
Vielleicht, weil der Tempel auf einem Fundament gebaut wurde?
Das ist ja definitiv, weil jedes Gebäude auf einem Fundament gebaut ist. Aber wo ist denn der Tempel? Als erste Info, sie gingen zum Tempel, steht da drin. Und wo ist der Tempel?
Ja.
Und in welcher Stadt? Sollen die Großen zeigen, dass sie es auch nicht wissen? Okay, alle dürfen antworten. Der Tempel steht in Jerusalem. Wo ist Jerusalem? Ganz hoch oben in Israel. Also wenn man zum Tempel gehen will, und die meisten wohnen halt nicht unbedingt im jüdischen Hochgebirge, sondern wohnen locker in Galiläa auf dem Flachland oder auf deutlich niedrigeren Ebenen, die müssen immer nach oben laufen, nach Jerusalem und dann auf den Tempelberg, um irgendwann beim Tempel anzukommen. Also deswegen, sie gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, schon wieder diese komische Gruppe, und der andere ein Zolleinnehmer. Wir sehen, dass hier extrem aufeinander zu treffen scheinen. Der Pharisäer stellte sich selbstbewusst hin und betete: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, ich bin kein Betrüger und kein Ehebrecher. Und ich bin auch nicht wie dieser Zolleinnehmer dort. Ich faste 2 Tage die Woche und gebe den 10. von allen meinen Einkünften. Der Zolleinnehmer dagegen blieb in weitem Abstand stehen und wagte nicht einmal aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte: Gott, vergib mir sündigen Menschen meine Schuld. Ich sage euch, also Jesus, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging. Der Pharisäer jedoch nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Aber wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Der letzte Satz ist bekannt. Den gibt es, glaube ich, auch so im deutschen Umgangston, dass man solche Sätze verwendet, ja, ohne genau zu wissen, worum es biblisch eigentlich geht. Aber ich würde gerne mit euch mal 1,5 Minuten, 2 Minuten so einen Exkurs in biblisches Hintergrundwissen absolvieren. Was ist eigentlich ein Pharisäer? Ich glaube, wenn man sagen würde, du bist ja ein Pharisäer, würdest du dich vielleicht so ein bisschen angezählt fühlen, Sven. Das ist nicht so, ah, du bist ja Iron Man. Ja? Sondern das klingt irgendwie nach Schimpfwort. Und ja, wir sehen ja, dass hier auch Kontraste gebildet werden in der Bibel. Es ist schon eher etwas Negatives. Aber per se waren Pharisäer gar keine schlimmen Leute. Die haben sich auf jeden Fall nicht so verstanden. Ich will auf diesem Thema 1,5 Minuten rumreiten, auch wenn es vielleicht ein kleines bisschen langweilig wird. Weil die nächste Frage, die wir danach stellen werden, lautet: Sind unter uns selbstgerechte Menschen? Aber vielleicht zunächst zu dieser eigenartigen Gruppe namens Pharisäer. Wir kennen vielleicht aus der Bibel den alttestamentlichen Priester Ezra, der sich vorgenommen hatte, die Schrift zu erforschen, das Gesetz zu lehren und auch zu tun. Und diese gute Tradition, dieses gute Vorhaben wurde fortgesetzt von Leuten, die sich dann Schriftgelehrte nannten. Sehr schön. Ihrem Anhänger sind dann im weiteren Sinne als Chassidim bekannt geworden, das heißt auf Deutsch die Getreuen Gottes. Und innerhalb dieser Gruppe der Getreuen Gottes, dieser Chassidim, gab es die Gruppe der Pharisäer, die erstmal eine Minderheit bildeten dort. Im 2. Jahrhundert vor Christus haben sie sich dann von den anderen distanziert hinsichtlich ihrer politischen Ansichten und ihrer religiösen Ansichten. Sie wurden dann immer mächtiger, sie hatten dann eine führende Rolle im Hohen Rat der Juden, ein wichtiges Gremium dort, inne. Und zur Zeit des Neuen Testamentes war Palästina ja, oder Israel, wie auch immer wir es nennen möchten, besetzt von den Römern, und die Pharisäer waren pro-römisch. Die haben nicht gegen die Herrschaft Roms angekämpft, sondern haben sich damit arrangiert. Sie waren selbst meistens Leute aus dem Mittelstand, das heißt, sie hatten Knete, hatten Vermögen, hatten was. Denen ging es relativ gut. Religiös, und das ist das Spannende, betonten sie eine persönliche Gesetzeserfüllung. Ich als Jude muss das Gesetz erfüllen. Im Gegensatz zu Sadduzäern, von denen wir auch manchmal in der Schrift lehren, denen es mehr um den Tempelgottesdienst ging, das, was im Tempel alles richtig läuft. Die Pharisäer haben das mosaische Gesetz, das Gesetz, was Mose gegeben wurde, dann so ausgelegt und angewandt, dass sie es den äußeren Bedingungen angepasst haben. Und dann haben sie Durchführungsbestimmungen erlassen, die genau erklärt haben, was das Gesetz denn eigentlich meint. Und so haben sie 613 Gebote aufgelistet, davon waren 248 positive Gebote und 365 negative Verbote oder Verbote. Und diese 613 Sachen wurden dann durch eine Vielzahl von Zusatzangeboten ergänzt, sodass auf keinen Fall irgendeiner gegen irgendeinen Grundsatz verstößt. Ja, die haben einen Zaun um das Gesetz nochmal gebaut. Damit man auf keinen Fall zu nah an das Gesetz kommt, hat man nochmal einen großen Zaun drum gebaut. So haben sie, und das finde ich persönlich lustig, und habe mit meiner Frau mich heute Morgen drüber amüsiert, weil ich unsere Kaffeemaschine gereinigt habe am Sabbat, also am Sonntag ist ja nicht der Sabbat. Sie haben zum Beispiel 39 Gruppen von Tätigkeiten aufgelistet, die am Sabbat verboten sind. Achtung, nicht 39 Tätigkeiten, 39 Gruppen. So kann man sich einen Pharisäer vorstellen. Du darfst nicht das, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Das fällt eigentlich auch damit rein und damit rein und damit rein und damit rein. Alles ganz schön geordnet. Und dass diese 10 Gebote und ihre vielen Traditionen, die sie drum gebaut haben, streng eingehalten werden, das war für sie richtige Religion. Das war ihnen wichtig. Jesus verurteilt ihre Frömmigkeit. Er sagt, dass das nicht richtig ist. Es gibt zwar hohe ethische Ansprüche, also das, wie man sich verhält, das war schon eigentlich ganz okay, aber es war nach außen gekehrt und darin unaufrichtig. In Lukas 18 verwendet Jesus einen Pharisäer als Beispiel und in den ersten Geschehen, da sind es auch tatsächlich Pharisäer, die schimpfen. Aber eigentlich geht es in Lukas 18 um andere. Wenn ihr die Stelle noch offen habt, guckt mal, um welche Leute es geht. In der Übersetzung, die ich hatte, oder in Elberfelder, glaube ich, steht das sogar drin, er spricht dort zu Leuten, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die übrigen verachteten. Wir müssen uns also nicht darüber streiten, ob Sven oder Ansgar Pharisäer sind. Wir sollten uns eher die Frage stellen, ob wir uns selbst für gerecht halten, uns auf uns selbst verlassen und andere verachten. Dafür ist dieser Text gegeben. Jesus warnt mit diesen Texten jeden, der sich selbst zu einem Gerechten erhebt. Das Gleichnis macht klar, dass dies Leute sind, die die Sünde der anderen gut sehen. Ja. Die deutlich darauf hinweisen, was der andere falsch macht. Und dann vielleicht noch auf ein paar äußerliche Werke verweisen. In dem Beispiel werden das Fasten und das Spenden, das Zehntengeben erwähnt. Ich weiß nicht, ob ich euer Interesse habe. Mich erschreckt dieser Text. Ich mache jetzt kein Gleichheitszeichen. Ich vergleiche nur im Sinne von, da gibt's Ähnlichkeiten. Ich glaube, dass konservative Christen, Leute, die an dem Wort festhalten, die glauben, dass das Wort gültig ist, dass der Herr einen eindeutigen Willen hat, dass das nicht dem pluralistischen Meinungsgebilde bla 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 aller möglichen Leute unterworfen ist. Jeder muss sehen, dass er nach seiner Fasson selig wird. Sondern Leute, die sagen, es gibt eine Offenbarung Gottes, es gibt ein Wort, an das man sich halten soll. Es gibt etwas, was Maßstab für unser Leben ist, dass wir konservativen Christen am ehesten in der Gefahr stehen, solche Pharisäer zu werden. Weil wir uns intensiv mit dem Wort Gottes beschäftigen. Vielleicht seid ihr nicht bereit, euch diesen Schuh anzuziehen. Geschenkt. Geschenkt. Aber ich gucke mal in den Pharisäer und sage, der war von seiner Religion voll überzeugt. Hatte er das Wort Gottes auf seiner Seite? Ja, irgendwie schon. War er engagiert? Ja. Das waren in ihrem Sinne hingegebene Leute. Aber sie sind sowas vom Richtigen vorbeimarschiert. Das ist das Dramatische. Worauf ich hinaus will ist, das sind nicht unbedingt Leute, die sagen, ich weiß ja, was richtig ist. Ich drehe es trotzdem um, weil ich damit einen besseren Gewinn machen kann. Die Leute waren überzeugt, dass sie den richtigen Glauben haben, aber sie hatten ihn nicht. Da wird in der Synagoge ein Text vorgelesen, und sie nicken. Irgendjemand legt den Text aus und sie nicken. Und wenn sie dann rausgehen, klopfen sie dem Textausleger auf die Schulter. Gut, gut redlich, Bruder. Und sie merken nicht, dass das von ihnen selbst vielleicht vorgelesene Wort oder die Predigt, der sie so anmutig zugestimmt haben, eigentlich auf sie selbst trifft. Sie sind in ihren Augen nämlich keine Sünder, sondern Gerechte. Gesund. War eine gute Botschaft für die Kranken. Wichtige Predigt für die Sünder. Mich betrifft es nicht. Auch für sie ist Jesus gekommen. Aber ihre eingebildete Gerechtigkeit, die sie mit Bibelworten, mit Werken begründen, hindert sie, zum Arzt zu gehen und ihn um Heilung und Rettung zu bitten. Und das liegt nicht an Jesus, das liegt an ihnen. Zu denken, man wäre gerecht, um dann ein paar Bibelworte zu zitieren und ein paar Werke anzuführen, ist eine brutale und tödliche Fehleinschätzung. Ist unter uns ein Selbstgerechter? Ich möchte diese Frage sofort und bis zum Ende der Predigt umformulieren. Denn die Fragestellung ist für Selbstgerechte typisch. Ist irgendeiner von den anderen um mich herum ein Selbstgerechter? Vor mir, hinter mir, links oder rechts von mir? Da ist bestimmt einer. Ah, Dagmar, schön, dass Ansgar jetzt mal die Sachen bringt. Entschuldigung, Dagmar. Ich möchte dich einladen, dass du einfach mal nicht an die Nachbarn denkst, ausnahmsweise, sondern dass du einfach mal über dich zu Rate ziehst. Nimm alles mit, prüfe dich selbst. Damit will ich den Hirten und den von Gott eingesetzten Seelsorgern der Gemeinde keineswegs verbieten, den ein oder anderen Gedanken auch mal im Gespräch als Rat weiterzugeben. Aber so wie wir heute hier als Brüder und Schwestern zusammensitzen oder als Interessierte, frag dich bitte selbst nur. Von daher habe ich den Titel umbenannt. Bist du ein Mensch, der sich hinsichtlich seines Heils täuscht? Und das Normale ist, dass jeder sagt, nö, ich täusche mich nicht. Weil das, ich kann ja gar nicht selbst sagen, ich täusche mich. Das geht nicht. Das ist das Perfide, das ist perfide, was heißt perfide? Das Gemeine, das Fiese an der Geschichte, dass man ja denkt, man wäre gerecht. Und dann fragt einer, bist du wirklich gerecht? Aber sicher, täuschst du dich da? Ey. Und dann werden ein paar Gesetzesworte angeführt und dann vielleicht auch ein paar gute Taten, die man vollbracht hat, und man fühlt sich gerecht. In den Gemeinden sind Menschen, und ich würde sagen, in jeder Gemeinde gibt es bestimmt ein, zwei Menschen, ohne das jetzt mathematisch beweisen zu wollen, die von sich denken, dass sie gerettet sind, dass sie Gerechtfertigte sind, dass sie Christen wären. Sie kleiden sich so, sie reden so, sie benehmen sich so wie die Gruppe um sie herum. Sie benehmen sich also entsprechend der üblichen Sitte. Sie sind religiös engagiert, indem sie zum Beispiel Geld spenden, dass sie Zeit investieren, dass sie ihre Autos verleihen, dass sie irgendwie mit allem, was sie so haben, der Gesellschaft oder der Gemeinde dienen. Sie nehmen vielleicht sogar einen aktiven Dienst in der Gemeinde wahr, stehen vielleicht sogar auf dieser Seite des Tisches, wo ich gerade stehe. Und sie können dir berichten, dass sie irgendwann erkannt haben, dass sie Sünder sind. Sie können sich vielleicht sogar an eine Entscheidung für Jesus erinnern und darüber berichten. Und sie empfinden vielleicht so in ihrer Seele Heilsgewissheit. Möglicherweise können sie dich auch intellektuell mit Erkenntnissen aus der Bibel beeindrucken. Im persönlichen Gespräch oder von der Kanzel aus. Das Problem ist, dass all diese Anzeichen kein Beweis dafür sind, dass sie gerettet sind. All die Dinge, die ich gerade genannt habe, sind kein Beweis dafür, dass jemand wirklich gerettet ist. Um nicht missverstanden an dieser Stelle zwei Erklärungen und dann gibt es einen Zettel. Missverständnis 1, das aufkommen könnte, diese Dinge, die Ansgar gerade genannt hat, haben nichts mit einem echten Christen zu tun. Ich habe gesagt, dass diese Anzeichen kein Beweis sind, dass ich Christ bin. Das heißt nicht, dass solche Dinge nichts mit einem Christen zu tun haben. Im Gegenteil. Eine Frau oder ein Mann mit echten, rettenden Glauben und einem Eintrag ins Buch des Lebens, um dieses Bild nochmal aufzugreifen, wird solche Anzeichen durchaus haben. Wiedergeborene Christen haben eine gewisse Sittlichkeit. Häufig haben sie religiöses Engagement und haben auch Dienste, haben Sinnerkenntnis, haben Heilsgewissheit und können sogar vielleicht ein Datum ihrer Bekehrung, ihrer Entscheidung für Jesus benennen. Aber diese Dinge, diese Anzeichen sind kein Beweis für ihre Rettung. Lass mich ein ganz einfaches Beispiel bringen. Ein Apfel. Ein Apfel hat eine Schale, hat so einen Stängel, hat irgendwelche Kerne in der Mitte, wächst am Baum. Und es gibt etliche Leute, die das gerne essen. Auf jeden Apfel treffen diese Anzeichen, diese Eigenschaften, die ich gerade genannt habe, zu. Jeder Apfel hat einen Stängel, jeder Apfel hat eine Schale und so weiter. Aber nicht jede Frucht, die diese Anzeichen, diese Eigenschaften hat, ist auch ein Apfel. Auch eine Birne hat eine Schale, hat einen Stängel, hat ein Kerngehäuse, wächst am Baum und wird von manchen Menschen gerne gegessen. Und deswegen sage ich, solche Dinge, die ich hier, solche Anzeichen genannt habe, die kommen bei Christen durchaus vor, aber sie beweisen nicht, dass du auch wirklich ein Christ bist. Mögliches zweites Missverständnis der Aussage zu den Anzeichen: wenn eines dieser Anzeichen fehlt oder schlecht ausgeprägt ist, sagt das nicht aus, dass jemand nicht wiedergeboren ist. So, das waren jetzt drei Negationen in einem Satz, da steigt man meistens aus. Also ich hatte bestimmte Eigenschaften genannt und dann sagst du, Eigenschaft Nummer 7 habe ich nicht, also bin ich kein Christ. Das habe ich nicht gesagt. Das habe ich einfach nicht gesagt. Es gibt nämlich Christen, die wiedergeboren sind, die gerettet sind, die gerechtfertigt worden sind, deren Schuld vergeben ist, die einen einfachen Buch des Lebens haben, die Ewigkeit mit Gott verbringen werden und keine Gewissheit darüber haben, dass das so ist. Die in der Seelsorge sagen, ich habe keine Ahnung, ob ich wirklich in den Himmel komme. Das war eins der Anzeichen, die ich eben benannt habe. Das drückt aber nicht aus, dass du nicht in den Himmel kommst. Ich würde jetzt einen Zettel verteilen. Ich glaube, es sind 40 oder 50 Exemplare. Ich habe jetzt nicht durchgezählt. Also vielleicht erstmal Familien oder Ehepartner, die ohnehin nebeneinander sitzen, schnappen sich mal ein Exemplar. Was darum geht, ist ein Ausdruck aus der MacArthur Studienbibel. Manch einer hat die Studienbibel zu Hause. Die wenigsten Leute kennen diese Seite. Befindet sich hinten im Anhang. Wenn ihr den Zettel in der Hand habt und mal schnell drüber scannt, wird euch vermutlich genau das gleiche passieren wie mir 2002. Als Christian Andresen und ich die Studienbibel auf den deutschen Markt brachten, waren wir von der Studienbibel begeistert. Aber von dieser einen Seite merkte ich, ups, was ist das denn? Was habt ihr denn hier gemacht? Also ihr, Grace Community Church, wo John MacArthur Pastor ist, was habt ihr denn da für eine komische Checkliste drin? Ich fühlte mich so ein bisschen erinnert an die Bravo-Zeiten, bist du ein toller Kumpel oder bist du schön, wo man so 10 bescheuerte Fragen beantworten muss, zählt irgendwelche Punkte zusammen, um am Ende festzustellen, dass man ein perfekter Ehemann ist oder so. So habe ich diese Tabelle eingestuft. Also, wenn ihr diese Tabelle oder diese Übersicht auf den ersten Blick etwas fragwürdig findet, willkommen im Club. Mittlerweile bin ich von der Weisheit dieser Tabelle überzeugt. Sie stammt, danke sehr, aus der Jahrzehnte andauernden Gemeindearbeit der Grace Community Church in Los Angeles, Kalifornien, USA. Und ich glaube, sie ist weise und vielleicht können wir einfach ein bisschen Vertrauensvorschuss dieser Tabelle gönnen. Über den oberen Teil haben wir eben gesprochen. Anzeichen, die echten Glauben weder beweisen noch widerlegen. Das sind die Punkte, die ich gerade genannt hatte. Lest bitte mal das, was unter der zweiten Liste steht. Wenn Liste 1 auf einen bekennenden Christen zutrifft, aber Liste 2 nicht, dann besteht Anlass, die Echtheit des Bekenntnisses in Frage zu stellen. Doch auf wen Liste 2 zutrifft, für den wird auch Liste 1 gelten. Nochmal, das ist keine Checkliste, die du deinem Gegenüber jetzt vor die Nase hältst. Schauen wir mal, ob du ein echter Christ bist, Lynn, ja? Also dein Bekenntnis hin und her, aber jetzt checken wir dich mal durch. So wie beim TÜV, was ist mit dem Auspuff, was ist mit dem Motor, was ist mit der Windschutzscheibe? So ist das Ding nicht gedacht. Es ist zur Selbsteinschätzung oder zur seelsorgerlichen Begleitung in der Selbsteinschätzung eines Menschen gedacht. Etwas, was du bitte mit in die Zeit deines Bibellesens, deines Betens, deines Nachdenkens hineinnimmst. Und überlegst, ob du ein Mann bist oder eine Frau bist, die sich stolz an die Brust schlägt oder die sich demütig an die Brust schlägt. Ob du durch die Gnade Jesu Kind geworden bist und der Heilige Geist in dir Einzug genommen hat und in dir Raum gewonnen hat. Und das wirkt sich dann aus. Hier steht die Liste 2, die Früchte bzw. Beweise für echtes, wahres Christsein. Hast du Liebe zu Gott? Die Frage kann ein Externer ganz schwer, vielleicht gar nicht beantworten. Aber du kannst im Gebet drüber nachdenken. Vater im Himmel oder Herr Jesus oder Gott, habe ich Liebe zu dir? Liebe ich dich? Da könnte ich jetzt Beispiele bringen, tue ich gerade nicht. Weil du dann nämlich wieder Werke abklapperst. Ich könnte jetzt ein Beispiel bringen, wie sich so eine Liebe ausdrücken könnte. Und dann sagst du, ja, das hatte ich schon mal. Das will ich aber gerade nicht tun. Ich möchte dich einladen, selbst diese Frage zu stellen. Wie sieht's mit deiner Liebe zu Gott aus? Wie sieht deine Buße über Sünde aus? Bist du wirklich demütig? Gibst du dich dem Werk des Herrn hin, um ihn zu ehren? Oder gibst du dich einem Dienst hin, um irgendwas anderes zu ehren? Wie sieht dein Gebet aus? Ist es beständig? Ist deine Liebe selbstlos? Praktizierst du eine Unterscheidung, die Gott macht, dass es Welt gibt und dass es die Heiligen gibt, dass es Leute gibt, die im Buch des Lebens stehen und Leute, die nicht im Buch des Lebens stehen? Und welche Auswirkungen hat das für deinen Alltag? Wächst du? Guck die letzten x Jahre zurück. Wächst du geistlich? Oder um den Hebräerbriefschreiber mal ein bisschen zu zitieren, seid ihr immer noch Babys, die Muttermilch brauchen? Ist dein Leben ein Leben des Gehorsams gegenüber Gott und seinem Wort? Und was Grace Church hier meint ist, das sind Punkte, wenn die grundsätzlich bei jemandem vorkommen, dann wird vermutlich die erste Liste gar kein Thema mehr sein. Dann wird das, was in Liste 1 steht, auch da sein. Wenn du aber hier eigentlich bei jedem Punkt sagen musst, naja, so richtig da ist es nicht, dann solltest du drüber nachdenken, ob deine Bekehrung eine echte Bekehrung ist oder ob du echten, rettenden Glauben hast. Das ist so eine amerikanische Erfindung, von rettendem Glauben zu sprechen. Ich finde es aber wichtig, weil es gibt Glauben und es gibt rettenden Glauben. Wenn ihr den Jakobusbrief werdet ihr lesen, dass es dort Engel gibt, Dämonen, also Engel des Satans, die durchaus bestimmte Dinge glauben. Aber sie sind nicht gerettet. Das Fürwahrhalten von etwas ist etwas ganz anderes, ob dieses Fürwahrhalten mich auch rettet. Was fangen wir nun mit dieser Liste an? Wenn du diese Früchte, also Liste 2 in deinem Leben kennst und du vielleicht noch einen Menschen, der in deinem Leben dir eher nahe steht, hinzunimmst und vielleicht auch mal mit ihm drüber redest, du, wie siehst du das bei mir? Oder was könnte der Punkt denn meinen? Ja, selbstlose Liebe, was heißt denn das jetzt? Aber wenn du und vielleicht dein Freund, dein Berater sagen, doch, diese Anzeichen sind da, dann wirst du, wie gesagt, auch die Punkte aus Liste 1 bei dir finden. Du täuschst dich mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht, dass du gerettet bist. Obwohl du an dem einen oder anderen Punkt versagst. Bei Ansgar ist das Gebet nicht das Problem, sondern das beständige Gebet. Deswegen stelle ich meine Rettung nicht in Frage. Weil ich sage, ja, diese Dinge kommen grundsätzlich bei mir vor und ich merke, an dem einen oder anderen Punkt versage ich. Bin ich noch nicht so weit? Darf ich noch lernen? Darf ich vom Heiligen Geist noch verändert werden? Und ich vertraue mich als Kind meinem liebenden Vater im Himmel an und ich weiß, dass sein Heiliger Geist in mir noch eine ganze Menge Arbeit zu leisten hat. Und das drückt sich in dem einen oder anderen Punkt dort aus. Trotzdem darf ich mich freuen, dass ich errettet bin. Ich darf Gott dafür Danke sagen. Aber nicht im Sinne von Tada, guckt mal, wer ich bin. Und nicht so wie X und Y. Sondern vielleicht tatsächlich auch mal mit demütig und zu sagen, wow, was hast du geschafft? Dieses vermurkste etwas zu deinem Kind zu machen. Sei mir, dem armen Sünder, gnädig. War das, was der Sünder dort oder was dieser Zolleinnehmer sagte im Tempel. Was machst du aber, wenn die Selbstprüfung negativ ausgeht? Was ist, wenn du merkst, oh wei, das sieht ja gar nicht so toll aus? Wenn du voller Zweifel bist, ob du vielleicht nur eine äußere Frömmigkeit angezogen hast und nach außen hin heilig aussiehst, es aber nur ein Schein ist, deutsches Wort, scheinheilig. Ja, scheinheilig heißt nur, es hat nur den Schein, den Anschein als ob, aber sobald du deinen heiligen Schein ausziehst, ist da nichts mehr. Wenn du nicht von innen her geheiligt bist, was machst du dann? Ich weiß nicht, ob ihr diese Dinger an der Wand, an der Decke habt. Also hier haben wir ja einige hängen, bei euch zu Hause vielleicht auch, manchmal im Flur, vor der Küche, in anderen Räumen. Ist in Berlin, glaube ich, jetzt auch Gesetz geworden, dass man überall irgendwelche Rauchmelder installieren muss. Ja, und wenn das Ding pfeift, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal kennengelernt habt, man muss das ja eigentlich auch ab und zu mal ausprobieren, ob es noch funktioniert. Das ist ein echt durchdringender, ekelhafter Ton. Gerade wenn du in der Nähe stehst, um das Ding anzuschalten, hast du das Geräusch direkt im Ohr. Also deine Tinnitus-Erfahrung für 5 Sekunden, ja? Bei dir leider monatelang. Richtig schlimm. Oder wenn ihr auf der Straße seid und da kommt so ein Notarztwagen mit Sirene angeheult, das ist schon ein ätzender Ton. Normalreaktion des Menschen, wegrennen. Ja, als ich damals meine Bohrmaschine rausgeholt hatte und Amy das auch nur gesehen hat, wusch, die war wirklich am anderen Ende des Gebäudes. Bohrmaschine im Beton, also das war schon ein Geräusch, was ihr Angst machte, ich musste dummerweise an der Maschine dranbleiben. Aber der Rauchmelder und die Sirene des Notarztwagens haben eine Funktion. Sie wollen auf etwas Wichtiges hinweisen. Natürlich muss man vor Gefahren wegrennen. Aber doch nicht vor dem Signalgeber. Der Feuermelder da oben, der Rauchmelder ist doch nicht das eigentliche Problem. Der signalisiert doch nur was. Das eigentliche Problem ist doch das Feuer. Und wenn ich derjenige bin, warum der Notarztwagen mit Sirene kommt, weil ich gerade blutend auf der Straße liege, wäre es eine ganz schlechte Maßnahme von mir, wegzurobben, in den nächsten Gully zu schlupfen. Weil der kommt ja meinetwegen. Und von daher, wenn bei dir aufgrund dieser Selbstprüfung eine Sirene gellt, dann steck nicht den Kopf in den Sand, sondern leg den Kopf in die Hände und bete. Gehe vor Gott und bitte ihn, dass dein Blick verändert wird, dass du siehst, wie Gott dich sieht. Gott möge sich offenbaren, möge dir offenbaren, wie er dich sieht. Und vielleicht nimmst du auch einen geistlich reifen Menschen mit hinzu, dass er dir ein Wegbegleiter dabei ist. Wenn du hingegen den Zettel anguckst, drüber nachdenkst und dann das machst, dann kann ich dir sagen, das ist nicht besonders schlau. Das macht natürlich keiner. Nein, der Zettel wird ganz ordentlich bei den Scheinheiligen in die Bibel gepackt. Man schreibt es ja oben drauf, wichtig. Nachher beim Rausgehen aus der Gemeinde, das war eine tolle Predigt, hat mir wirklich geholfen. Das traut sich nachher keiner mehr zu sagen, wenn er das ernst meint. Aber wenn du dann beim Nachdenken drüber lieber sagst, oh, ein bisschen Musik hören, ich habe da gerade bei Spotify einen ganz neuen Kanal gefunden, der ist cool, oder oh, bei YouTube gibt es schon wieder von den Piano Guys neue Konzerte oder sonst irgendwas. Und. Wenn ich mich zudröhne und diesem Rufen Gottes einfach nicht reagiere, dann sage ich eigentlich, Gott, schweige, ich will dich nicht hören. Deine Beweggründe hierfür können sein, dass du stolz bist. Es gibt vermutlich noch viele andere Beweggründe, aber mir ist in der Vorbereitung der Stolz als das größte Problem des Menschen eingefallen. Du möchtest nicht zugeben, dass du dir und anderen jahrelang was vorgemacht hast. Wie gesagt, wir reden von ungläubigen Gläubigen. Also Leute, die denken, dass sie gläubig sind, aber es nicht wirklich sind. Sie haben sich jahrelang, vielleicht jahrzehntelang was vorgemacht. Sie haben anderen etwas vorgemacht. Du stellst fest, du bist gar nicht so gut, wie du immer gedacht hast und eigentlich auch erwartet hast, dass die Leute so von dir denken. Du hast immer wieder Komplimente erwartet, sie aber nicht bekommen und hast dich geärgert über die Leute, die deine offensichtliche Heiligkeit nicht belohnen mit einem Dank. Vielleicht haben dich Leute sogar darauf angesprochen und hatten recht und du hast sie weggeschickt. Gerade bei uns Erwachsenen, nicht nur bei euch Jugendlichen, gerade bei uns Erwachsenen ist Stolz ein Hindernis. Wenn du 40 Jahre in einer Fahrrille fährst, du willst da nicht mehr raus. Wie komme ich da ohne Gesichtsverlust raus, könnte so ein Gedanke sein. Ich kann doch jetzt nicht vor die Gemeinde treten und sagen, dass ich denen 30 Jahre was vorgemacht habe. Uns ist, nicht nur Jugendlichen, uns als Erwachsenen ist auch wichtig, was unser Umfeld über uns denkt. Wir können das ein bisschen besser verkaufen, ein bisschen besser verstecken, ein bisschen besser begründen vielleicht, aber am Ende ist es Stolz. Uns ist oft wichtiger, was die Leute um uns herum denken, als das, was Gott will. Oder? Ich kann nur ermutigen. Als Marloher Gemeinde haben wir unsere Herausforderung. Wir sind nicht perfekt. Aber kenne und schätze einige hier, die es schaffen, trotz eines gewissen Schamgefühls ihre eigenen Schwächen zuzugeben. Die sagen, stimmt, an der Stelle bin ich echt eine Baustelle. Da ist noch Handlungsbedarf für den Heiligen Geist gegeben. Und ja, das sage ich schon seit 8 Jahren oder 5 Jahren oder 15 Jahren. Ich komme an der Stelle nicht voran. Wir sind aber auch eine Gemeinde, in der Barmherzigkeit und Trost ihren Platz haben. Das wünsche ich mir sehr, dass wir uns das als Gemeinde auf unsere nicht vorhandene Fahne schreiben. Wenn du nun eine echte Beziehung mit Gott haben möchtest, keine scheinheilige, keine äußere Frömmigkeit, sondern eine von innen her durchdrungene, echte Hingabe an Gott, dann tu es. Es ist völlig unwichtig, was dein linker und rechter Nachbar denkt. Du musst es dem noch nicht mal in erster Instanz sagen. Das Wichtigste, was du erstmal machen musst, ist, das Ding mit Gott in Ordnung zu bringen. Der Beginn liegt definitiv in deinem Gespräch mit Gott. Und dann empfiehlt es sich, noch einen anderen dazuzunehmen, der dich eine Zeit lang begleitet. Das ist mir deswegen wichtig, weil die Bibel zwischen Reue und echter Buße unterscheidet. Reue ist sowas Kurzfristiges, so ein blödes Gefühl, Mist, ich bin schwanger geworden. Wahre Buße sagt, was habe ich Gott angetan? Ich habe sein Gebot mit den Füßen getreten. Merkt ihr den Unterschied? Ja, wenn du Reue empfindest, das Ding geht innerhalb von ein paar Tagen weg, das Gefühl. Deswegen meine Empfehlung, nimm jemanden mit hinein. Echte Buße zeigt sich im Ablegen alter Gewohnheiten und das beginnt mit einem Beschluss und es wird viel Zeit zur Realisierung benötigt. Dritter und letzter Teil, deutlich kürzer. Der eine oder andere, wo ist Harald? Ist gerade nicht im Raum, oder? Ach, da! Harald wird sofort längere Vorträge halten können, wer John Wesley ist. Ich fasse mal nur zusammen, ist ein englischer Erweckungsprediger und einer der Mitbegründer der sogenannten methodistischen Bewegung oder des Methodismus. 18. Jahrhundert. Und der hat vor jetzt 200, 300 Jahren eine Jüngerschaftsgruppe gehabt und hat den Teilnehmern dieser Jüngerschaftsgruppe eine Liste gegeben, über die sie nachdenken sollten und sich gegenseitig Rechenschaft ablegen sollten. Und die erste Frage, und das fand ich gerade spannend, die erste Frage lautet, bilde ich mir bewusst oder unbewusst ein, ich sei besser, als ich es tatsächlich bin? Mit anderen Worten, bin ich ein Heuchler? Wer den Rest der Liste sehen will, geht auf meine Website, guckt unter Lehrdienste, Heiligung und da sind einige dieser Dinge enthalten, also auch die komplette Liste von Wesley. Bilde ich mir bewusst oder unbewusst ein, ich sei besser, als ich es tatsächlich bin, mit anderen Worten, bin ich ein Heuchler. Es geht bei der Frage der Selbstgerechtigkeit nicht nur um Hölle oder Himmel, gerecht oder ungerecht, also ungerecht und gerecht. Auch ein Christ, ein wiedergeborener Mensch mit Eintrag ins Buch des Lebens, kann weiterhin selbstgerecht sein. Ja, der Einstieg war ja die ungläubigen Gläubigen. Das Thema habe ich jetzt für mich erstmal geschlossen. Ich bin jetzt bei der Frage, selbst wenn ich mit dir jetzt rede als einen wahrhaft wiedergeborenen Menschen, Achtung, auch bei uns besteht immer noch die Gefahr, selbstgerecht zu sein. Im Umgang mit unseren Mitmenschen kann das passieren. Und ich beobachte das am ekelhaftesten im Umgang mit unseren Mitchristen, dass wir untereinander uns selbstgerecht verhalten. Ich lese vor, Lukas 18, 14b. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird von Gott erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird von Gott erhöht werden. Haben wir vorhin schon gelesen. Unsere Einstellung zum Nächsten und dessen Tun muss das Erbarmen Gottes widerspiegeln. Wir können nicht einerseits eine Bankrotterklärung vor Gott abgeben und sagen, wir sind so kaputt, wir brauchen dein Wirken an uns, deinen Heiligen Geist, der uns verändert, aber im Verhalten mit unserem Mitbruder oder unserer Mitschwester eine Arroganz an den Tag erlegen, die uns erhöht und ihn erniedrigt. Wenn mich jemand fragt, warum meine alte Gemeinde nicht mehr existiert, würde ich sagen, ich fürchte, dass genau an der Stelle ein Problem ist. Das ist meine ganz persönliche Auslegung, Anwendung, Meinung. Aber warum ist eine so krass gute Gemeinde, der zumindest ich und meine Frau immer noch hinterher weinen, warum existiert die nicht mehr? Weil wir das nicht beherzigt haben. Andere haben andere Auslegungen, mögen sie recht haben. In Römer 12, Vers 3 schreibt Paulus etwas Ähnliches. Nicht im Hinblick auf meine Gemeinde natürlich, sondern zum eigentlichen Thema. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als sich zu denken gebührt. sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Deswegen habe ich vorhin relativ lange über diesen Pharisäer gesprochen. Wir gehören nicht zu irgendeiner religiösen, politischen Partei, pro-römisch von vor 2000 Jahren. Das Thema ist gegessen. Aber diese Haltung, sich für besser zu halten und auch irgendwelche Scheinargumente dafür zu haben, diese Gefahr besteht auch für uns. Eine Wertschätzung für bibeltreue Lehre ist prima. Und die Prediger müssen schon tief arbeiten am Wort, um Wahres weiterzugeben. Und wir dürfen auch eine gewisse Festigkeit in unserer Verkündigung haben. Es ist nicht so, dass wir sagen, naja, ob Jesus wirklich der Sohn Gottes ist, ich habe da eine Meinung, vielleicht seht ihr das anders, aber Amen. Nein, so nicht. Da gehe ich überhaupt nicht hin. Aber ich möchte uns, die wir eher doch mit einer Dampfwalzengeschwindigkeit oft über andere Meinungen hinwegbrettern, zur Zurückhaltung ermuntern. Wir brauchen weiterhin die Demut, dass kein Christ, keine Gemeinde und auch keine Glaubensrichtung wie die Brüderbewegung, die ich total schätze, 100% Erkenntnis hat. Die Schrift sagt, dass wir nur stückweise erkennen. Das gilt für die Individuen, es gilt für die Werke, in denen sie tätig sind, oder die Gemeinden. Und nicht selten ist eine Erkenntnis, die ich nach 5 Jahren gewinne, die, dass eine andere Erkenntnis, die ich vor 5 Jahren schon hatte, falsch ist. Also stückweises Erkennen heißt auch teilweise, dass das da hinten zerbröckelt werden muss, weil ich einfach falsch rangegangen bin. Lasst uns deswegen darum ringen, liebe Geschwister, immer eine gewisse Zurückhaltung an den Tag zu sagen. Was Gott sagt, das stimmt und das bleibt in Ewigkeit bestehen. Das kann ich leider für mich nicht sagen. Was wir hin sagen, ist anders und deswegen sollte uns das sehr vorsichtig sein lassen. Lasst uns davor hüten, selbstgerecht zu sein. Grundsätzlich und im Umgang untereinander. Amen.